Guten Morgen miteinander. Schön habt ihr Radio BO eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den Gottesdienst aus der Viva-Kirche Thun. Predigt hat der Mark Huber. Die Leitung macht Susanne Frey. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Jürg Wüttrich am Klavier, von der Franziska Wüttrich an der Querflöte und von Daniel Horni an der Blockflöte.
Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Susanne Frey. Ich begrüße euch alle da von der Viva-Kirche zu Thun ganz herzlich zum Gottesdienst. Und heute begrüßen wir auch die Hörerinnen und Hörer vom Radio BO die zu Hause oder wo sie auch immer sind, mit uns Gottesdienst feiern. Schön, dass ihr alle da seid. Heute haben wir ein heisses Eisen für euch im Feuer. Es geht ums Thema Heilung. Jeder von uns ist schon mal mit dem Thema konfrontiert worden. Ich sage das ein bisschen mit Schmunzeln, weil viele von uns schon ein bisschen älter sind und ich ja auch dazu gehöre. Oder wir haben alle schon Erlebnisse mit dem Thema gehabt, mit Angehörigen oder Freunden. Auch in der Bibel, wo heute der Predigttext steht, im Markus-Evangelium, wird berichtet, dass ein riesen Ansturm von Leuten gegeben hat, wo Jesus das Thema aufgegriffen hat. So, dass es niemandem mehr Platz gegeben hat, nicht einmal für die Kranken, die es haben wollen bringen. Ich selber habe auch schon eine Krebsdiagnose bekommen. Vor 3 Jahren. Dank der heutigen Medizin darf ich damit rechnen, dass ich geheilt bin. Aber sicher ist man da ja nie. Ich habe auch erlebt, hautnah, was es heisst, wenn Heilung nicht eintrifft. Vor 18 Jahren habe ich mit einer Freundin, die auch da in die Gemeinde gegangen ist, eine WG gegründet. Und sie hatte Brustkrebs. Man hat gesagt, sie sei 97% geheilt. Aber dann, nach 3 Jahren, gerade wo wir eingezogen sind, ist es wieder ausgebrochen, die Krankheit, und hat dann zum Tod geführt, im Alter von 46 Jahren. Wir haben immer wieder auf Heilung gehofft. Es hat viel Auf und Abs gegeben zwischen den Untersuchungen. Wie kommt es echt raus, wie ist es echt? Wir haben Heilungsveranstaltungen besucht. Viele Leute haben dafür gebetet. Aber wenn man so sagen will, es hat nichts genützt. Wie soll man das einordnen? Da kommen die Fragen auf. Habe ich zu wenig geglaubt? Habe ich zu wenig oder falsch gebetet? Habe ich gesündigt und deshalb erhört Gott mein Gebet nicht? Erhört Gott überhaupt solche Gebet? Oder ist da die heutige Medizin zuständig? Fragen über Fragen. Und die heutige Predigt befasst sich auch mit der Frage, wie können wir für Heilung beten und wie gehen wir damit um, wenn Heilung eben nicht eintrifft. Ich freue mich auf die Predigt von Mark, die er dann nachher hat. Zum Anfang will ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Da bei uns in der Kirche, aber auch bei jedem zuhause, der zuhört. Du kennst jeden von uns persönlich und weisst, was uns beschäftigt, gerade auch im Zusammenhang mit diesen Fragen. Du sagst, du bist der Herr, unser Arzt. Wir wissen, dass du allmächtig bist und unbegrenzte Möglichkeiten hast, einzugreifen. Dir ist nichts unmöglich. Du hast uns aber auch gerade in unserem Land eine ausgezeichnete medizinische Versorgung geschenkt. Und dafür möchte ich dir immer wieder ganz bewusst danken. Das ist nicht selbstverständlich. Und doch erleben wir immer wieder, dass Krankheiten zum Tod führen. Bitte hilf du uns zu akzeptieren, dass du souverän bist. Danke, dass du uns liebst. Zeig uns, wie wir mit diesen Fragen zurechtkommen können. Schenk uns Weisheit und lehr uns auch zu bedenken, dass wir sterben müssen. Danke, dass du versprochen hast, dass du gerade in schwierigen Zeiten, in schweren Stunden uns nach bist und uns durchdrehst. Wir bitten dich jetzt einfach, dass du den Gottesdienst segnest und unsere Herzensohren auftust. dir sei Lob und Dank und Anbetung. Amen.
Wir werden jetzt gemeinsam in Lobpreis einsteigen. Und dabei machen wir noch einmal eine Reise durch die Passionszeit durch. Wir fangen an mit dem Lied «Hosanna in der Höhe», singen nachher «O Haupt voll Blut und Wunden» und als drittes noch «Christ, der Herr, ist auferstanden». Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe, du bist König und Herr, du regierest mit Macht, deine Herrlichkeit ist offenbar. Hosanna in der Höhe. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier. Jetzt aber schimpfieret, gegrüßest seist du mir.
Oh.
Christ, der Herr, ist auferstanden. Halleluja! Sagt es laut in allen Landen. Halleluja! Siegesjubel hoch erschallt. Halleluja! Erd und Himmel widerhallt. Halleluja!
Guten Morgen. Auch als Pastor begrüße ich euch alle, die hier sind, ganz herzlich und auch die Hörerinnen und Hörer am Radio Beo, ob sie zu Hause sind oder woanders. Ich heiße Marc Huber und bin seit Oktober Pastor hier in der Viva-Kirche Thun. Unsere Schriftlesung heute ist aus dem Markus-Evangelium, das erste Kapitel, Vers 40, bis zu Kapitel 2, Vers 12. Und es kommt ein Aussätziger zu Jesus, fällt auf die Knie, bittet ihn und sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und er fühlte Mitleid, streckte seine Hand aus und berührte ihn. Und er sagt zu ihm: Ich will es, werde rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus fuhr ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg. Und er sagt zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose angeordnet hat. Das soll ihnen zum Zeugnis sein. Der aber ging weg und fing an, es überall kundzutun und die Sache bekannt zu machen. sodass Jesus sich kaum mehr in einer Stadt sehen lassen konnte, sondern draußen an abgelegenen Orten blieb. Und sie kamen zu ihm von überall her. Und als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum ging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. Und viele versammelten sich, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen. Vier von ihnen trugen ihn. Und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf dem der Gelähmte lag, hinab. Und als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind die Sünden vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte. Die dachten bei sich: Was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen, und spricht zu ihnen: Warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor aller Augen hinaus. Und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten: Nie haben wir solches gesehen. Worte des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde und liebe Hörerinnen und Hörer des Radio Beo, betet mit mir, dass meine Worte wahr sein mögen. Mögen die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund von einer Gegebenheit in seiner Familie. Seine Tante, erst 41 Jahre alt, war schwer krank und langsam am Sterben. Eigentlich wussten es alle, aber niemand redete wirklich darüber. Am letzten Familientreffen vor einer Woche hatte sein Bruder für die Tante gebetet. Aber mein Freund fand das Gebet unüberzeugend. Er hat sich wirklich darüber aufgeregt. Angesichts der Situation fand er das Gebet einfach schwach und lau. Hätte er wirklich geglaubt, dass Gott unsere Tante hätte heilen können, hätte er anders gebetet. Sein Bruder hatte wohl so gebetet, als ob er nur halb dran glaubte, dass Gott eingreifen könnte. Aber mein Freund hätte noch mehr zu klagen. Hätte er wirklich geglaubt, dass Gott unsere Tante im Sterben tröstend gegenwärtig sein könnte, hätte er anders gebetet. Sein Bruder hatte anscheinend weder mit dem Eingreifen Gottes noch mit echter Trost in Sterbensnot gerechnet. Und diesen Zweifel, wenn man ihn so nennen kann, hatte er auch nicht benannt. Er hatte einfach ein paar nette Worte gesagt und an dem vollen Ernst der Situation vorbei geredet, vorbei gebetet. Was soll denn so ein Gebet? Gebet für Heilung ist ein schwieriges Thema. In der Bibel lesen wir davon, dass Jesus Kranke auf übernatürliche Art und Weise geheilt hat. Passiert das immer noch? Können wir dafür beten? Wie machen wir das denn? Viele von uns haben dabei das Problem, dass wir eigentlich nicht erwarten, dass Gott eingreifen wird. Das haben wir vielleicht noch nie gesehen und damit rechnen wir auch mit. Und daher beten wir auch nicht wirklich dafür. Dann gibt es Fälle, in denen Leute sich an übernatürliche Heilung als ihre letzte Hoffnung klammern. Sie beten und beten und beten, und die Heilung trifft nicht ein. Das ist unglaublich schmerzvoll und enttäuschend. Und wer so etwas erlebt hat oder beobachtet hat, wie andere so etwas erleben, betet vielleicht lieber nicht mehr für Heilung. Die Gefahr der Enttäuschung ist zu groß. Wie beten wir denn gut für Heilung? Das ist unsere Frage heute. Ich will sie anhand von den zwei Geschichten in unserem Predigttext heute bearbeiten. Am Ende erzähle ich dann von jemandem, der auch etwas skeptisch war, dass sein Gebet etwas nützen würde und auch vor der Enttäuschung Angst hatte. Und dennoch hat er gebetet. Und dennoch hat sein Gebet gewirkt. Aber zuerst muss ich kurz einem Einwand begegnen, den manche von euch jetzt vielleicht haben. Passiert etwas denn so überhaupt? Gibt es wirklich übernatürliche Heilungen? Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt immer wieder Fälle, in denen es Menschen unerklärlich besser geht. Jeder Arzt, der schon länger gearbeitet hat, hat solche Fälle gesehen. Eigentlich sollte eine Person schon längst gestorben sein. Aber auf einmal ist sie wieder gesund. Vielleicht werden wir irgendwann alle diese Fälle medizinisch erklären können. Aber wahrscheinlich wird es immer ein paar Fälle geben, zu denen die Medizin einfach nichts sagen kann. Bei denen man sich einfach freuen kann, dass es der Person wieder besser geht. Von einer medizinischen Perspektive sind das natürlich einfach Heilungen, die man nicht erklären kann. Von der Perspektive des Glaubens aber können solche Heilungen Wunder sein. Ein Wunder ist ein Zeichen, dass Gott in der Welt wirkt. Ein Wunder macht uns darauf aufmerksam, dass es mehr gibt als die Welt, die wir sehen. Wunder zeigen uns, dass mehr möglich ist, als wir denken und dass viel mehr Güte und Schönheit in der Welt ist, als wir erwarten. Wunder machen uns auf Gott und auf seine Möglichkeiten aufmerksam. Und unerklärbare Heilungen, manche würden sagen übernatürliche Heilungen, gehören eindeutig dazu. Bevor ihr mich falsch versteht, diese zwei Perspektiven, Medizin und Glauben, müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Also, unerklärbare Heilungen, Heilungen, die alles, was wir über die Natur wissen, sprengen, sind möglich. Und was möglich ist, kann man sicher hoffen. Und wenn wir, wie Christen es tun, davon ausgehen, dass Gott persönlich ist und unsere Bitten hört, dann können wir ihn danach fragen. Gebet für Heilung geht also durchaus. Aber wie machen wir das gut? Wie machen wir das so, dass wir nicht maßlos enttäuscht werden? Das ist die Angst von vielen. Wie machen wir das, wenn wir eigentlich skeptisch sind, dass Gott eingreifen wird? Schauen wir uns nun die zwei Geschichten an. Wir werden zuerst die Not anschauen und die Hoffnungen, die das Gerücht, dass Jesus heilen kann, erweckt. Warum beten wir eigentlich für Heilung, können wir hier fragen. Dann werden wir anschauen, wie Jesus mit diesen Erwartungen umgeht. Wie er sie zwar nicht durchkreuzt, aber auch immer etwas anders erfüllt, als er eventuell erwartet. Dies wird uns zu einer wichtigen Korrektur führen. Als drittes schauen wir uns an, wie in beiden Geschichten die Bitte nach Heilung geschieht. Da können wir viel zu unserer Hauptfrage, wie beten wir gut für Heilung, lernen. Und zuletzt schauen wir uns an, wie Jesus heilt. An der Stelle werde ich auch darüber reden, was wir konkret erwarten können, wenn wir für Heilung beten. Fangen wir mit der Not der zwei Kranken an. Denn in beiden Geschichten begegnen uns zwei sehr schwer kranke Menschen. In der ersten Geschichte geht es um einen Mann, der Aussatz hat. Aussatz nannte man damals mehrere Hautkrankheiten, die unter anderem die Haut weiß werden lassen. Heute haben sie ganz verschiedliche Namen, damals hießen sie alle Aussatz. Aussatz galt als gefährlich und ansteckend. Die Bibel enthält Regeln dazu, wie man mit ihm umgehen soll. Die kann man im 13. und 4. Kapitel des 3. Buch Mose nachlesen. Zur Zeit von Jesus wurden diese Regeln sehr genau befolgt. Sie sagen, dass Leute mit Aussatz fern von bewohnten Orten leben mussten und unrein, unrein rufen mussten, um Menschen vor ihnen zu warnen. Sie mussten sozusagen in einer Dauerquarantäne leben. Medizinisch sinnvoll, für die Betroffenen aber schrecklich. Für die Gesellschaft galten sie als Tote. Ihre Körper galten als lebendige Leichen. Vor ihnen hat man sich geekelt und Angst gehabt. Niemand wollte sie berühren. In der zweiten Geschichte geht es um jemanden, der gelähmt war. Er konnte sich nicht selber fortbewegen. Anders als den Aussätzigen hat man ihn nicht aus der Gesellschaft verstoßen. Lähmung ist ja nicht ansteckend. Aber er war gesellschaftlich sehr eingeschränkt. Er konnte nicht unter die Leute, wenn er Lust darauf hatte, und er konnte sich nicht zurückziehen, wenn die Leute ihm zu viel waren. Für alles war auf andere angewiesen. Markus erzählt uns hier nicht, wie dieser Mann seine Zeit meistens verbracht hat, aber zu seiner Zeit war es sehr üblich, dass solche Leute gearbeitet haben als Bettler. So konnten sie den Finanzen ihrer Familie etwas beitragen. Am Morgen hat man sie in einen öffentlichen Platz getragen, Markt oder Stadttor, und am Abend hat man sie und das Geld, das sie eingesammelt haben, abgeholt. Man konnte annehmen, dass nicht alle, die an ihnen vorbeiliefen, sie gut behandelt haben. Leute konnten sie hänseln, sogar bestehlen, ohne sich zu fürchten. Die Gelähmten konnten sich ja nicht wehren. Ähnlich ging es auch anderen Menschen, die nicht wie andere arbeiten konnten, zum Beispiel Blinden. Und viele Leute, denen es damals besser ging und nicht besser wussten, sagten damals, dass Aussätzige, Gelähmte und Blinde sicher nicht ohne Grund so litten. Sicher, dachten die Leute, wurden sie von Gott für ihre Sünden bestraft. Sicher waren sie verflucht. Das mussten sich Aussätzige, Gelähmte und Blinde sicher auch öfters anhören, dass sie an ihrer Krankheit selbst schuld waren. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio Beo, vielen von uns ist solches Leid nicht unbekannt. Trotz allem medizinischen Fortschritt gibt es auch heute Krankheiten und Zustände, die uns in ähnliche Situationen bringen. Es braucht gar nicht so viel. Und schon sind wir vom Leben abgeschnitten. Sehr schnell, wenn etwas mal passiert, müssen wir von anderen Abstand halten oder sind auf andere angewiesen. Auf einmal ekeln sich alle anderen Leute vor einem oder nutzen einen aus oder sagen einem sogar, man sei selbst schuld dran. Bei allem medizinischen und gesellschaftlichen Fortschritt ist in 2000 Jahren vieles gleich geblieben. So ist die Not der Krankheit. Doch gehen wir weiter zu den Erwartungen an Jesus und wie er mit ihnen umgeht. Wir sind erst am Anfang des Markus-Evangeliums, aber schon ist Jesus weit und breit als Krankenheiler bekannt. Und das zieht die Menschenmenge massiv an. Alle hoffen, dass Jesus auch sie heilen wird. Nachdem es bekannt wird, dass er den Aussätzigen geheilt hat, lesen wir, dass Jesus sich kaum mehr in einer Stadt sehen lassen konnte, sondern draußen an abgelegenen Orten blieb. In der zweiten Geschichte, die von Gelähmten, sieht es so aus, dass es Jesus gelungen ist, endlich mal heimlich in eine Stadt sich hineinzuschleichen. Endlich etwas Ruhe. Doch dann kommt es irgendwie raus und gleich ist das Haus so voll, dass es nicht mal draußen vor der Tür noch Platz gibt. Wie geht Jesus mit diesem Andrang, mit diesen hohen Erwartungen, mit dieser Popularität denn um? Er scheint nur mäßig davon begeistert zu sein. Es ist befremdlich, was wir lesen, nachdem Jesus den Aussätzigen geheilt hat. Und Jesus fuhr ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg und sagt zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst. Recht unfreundlich. Dann schickt Jesus ihn zum Priester, der damals dafür zuständig war, Aussatzdiagnosen zu machen, damit dieser die Genesung offiziell bestätigt und der Aussätzige wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden kann. Jesus will anscheinend, dass das wie eine ganz natürliche Genesung aussieht. Auffällig ist auch, was Jesus sagt, wenn der Gelähmte durchs Dach heruntergelassen wird. Es ist ganz klar, was seine Freunde von Jesus erwarten. Sie wollen, dass Jesus ihren Freund heilt. Doch wir lesen, als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Nicht steh auf, du bist geheilt, sondern dir sind deine Sünden vergeben. Darum hatte ihn niemand gebeten. Das hat auch niemand erwartet. Tatsächlich hat niemand damals im Judentum erwartet, dass jemals je ein Mensch Sünden vergeben würde, auch nicht der Messias. Jesus hätte sich als Messias ausgeben können und niemals Sünden vergeben müssen. Das zu sagen, schafft Jesus auch große Probleme. Denn es klingt wie Blasphemie. Die Umstehenden wissen ja, dass nur Gott Sünden vergeben kann und erkennen, dass sich Jesus hier mit Gott gleichsetzt. Jesus erfüllt ja keine Erwartungen. Er macht sich nur Probleme. Er stachelt völlig eigenwillig Widerstand gegen ihn auf. Und dieser Widerstand wird dazu führen, dass man ihn später am Kreuz umbringen wird. Wieso macht das Jesus? Völlig unnötig. Weil er nicht nur ein Heiler ist. Es wäre so einfach gewesen, einfach den Erwartungen der Menschenmengen zu entsprechen. Ein Krankenheiler zu sein, ist toll. Man wird schnell beliebt. Aber Jesus will nicht auf die Rolle Krankenheiler reduziert werden. Bei all dem Andrang auf ihn als Heiler versucht er, seine Deutungshoheit über sich selbst, seine Souveränität zu bewahren. Denn was Jesu Auftrag ist, bestimmt nur Gott, nicht wir. Und sein Auftrag hat nicht hauptsächlich mit Krankheit zu tun, auch wenn er sehr gerne Krankheit heilt, sondern mit Sünde. Das erwarten die Menschenmengen nicht. Das erwarten wir auch oft nicht. Aber Jesus weiß, was sein Auftrag ist und bleibt dabei. Daran sollen wir uns immer erinnern, wenn wir ihn um etwas bitten. Er ist souverän. Er bestimmt, was er tun muss. Und es kann sein, dass er auf unsere konkrete Bitte zuerst nicht eingeht. Denn so gern uns Jesus heilt und hilft, er lässt sich nicht von unseren Erwartungen manipulieren und er ist auch bereit, uns zu enttäuschen und sich große Probleme zu machen, um seinen wahren Auftrag treu zu bleiben. Wir hatten es von der Not und von der Souveränität Jesu. Wir kommen nun zu der Bitte nach Heilung. Dass Jesus souverän ist, scheinen alle Bittsteller in den zwei Geschichten zu verstehen. Wir können viel von ihnen lernen. Der Aussätzige macht dies ganz explizit. Er sagt zu Jesus: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Kannst du mich reinmachen. Er weiß zwar genau, was er hofft. Er hofft, dass Jesus ihn heilen will, aber er lässt Jesus die Freiheit, selbst zu entscheiden, was er machen wird. Er präsentiert Jesus seinen Fall und überlässt es dann Jesus, was er machen wird. Und Jesus spricht: Ich will es, werde rein. Ähnlich die Freunde des Gelähmten. Was sie wollen, ist zwar eindeutig deutlich, die Heilung ihres Freundes. Aber sie beschränken sich darauf, ihren Freund Jesus vor die Füße zu legen. Dafür müssen sie dramatische Maßnahmen ergreifen. Sie steigen aufs Dach. Damals gab es meistens eine Treppe von außen. Also das ging relativ einfach. Sie machen in ein fremdes Dach ein Loch. Sie seilen ihren Freund durchs Loch zu Jesus hinab. Da hätte einiges schiefgehen können. Und der Besitzer des Dachs hatte wohl keine Freude. Aber ihnen ist nur eines wichtig: ihren Freund Jesus vor die Füße zu legen. Sobald das erreicht ist, sagen sie nichts. Es ist genau das, was wir machen können, wenn wir für Heilung beten. Wir können Gott nicht befehlen, jemanden zu heilen. Er ist souverän. Aber wir können ihm jemanden sozusagen im Gebet zuversichtlich vor die Füße legen. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Aber wie Jesus selbst mal gebetet hat, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Oder ähnlich, hier ist so und so, sie ist schwer krank, sie leidet furchtbar. Ich lege sie dir an den Weg, sei ihr gnädig, heile sie doch. Was Gott dann damit macht, überlassen wir dabei ihm. Wir sprechen nur unsere Hoffnungen aus. Und wir können zuversichtlich sein, dass er es gut mit uns meint. Was macht dann Jesus? In beiden Geschichten heilt er. Aber wenn wir nur darauf achten, verpassen wir sehr viel. Lasst uns also genauer hinschauen. Bevor er den Aussätzigen heilt, streckt er seine Hand aus und berührt ihn. Wie lange war es wohl gewesen, dass jemand den Aussätzigen berührt hatte? Seine Haut war eklig. Sein Körper sah aus wie eine Leiche. Alle haben sich so schnell wie möglich abgewaschen, wenn sie mal aus Versehen mit ihm in Berührung kamen oder wenn Kontakt mal unvermeidbar war. Und all diesen Ekel, all diese Ausgrenzung durchbricht Jesus und berührt ihn. Beim Gelähmten sieht Jesus zuerst mal einmal ihn und seine Freunde an. Er bestaunt ihre Kühnheit und ihren Glauben. Und er spricht den Gelähmten liebevoll an. Kind, sagt er ihm. Und dann erlöst er den Gelähmten von einer Not, von der er gar nicht erwartet hatte, an dem Tag erlöst zu werden. Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir um Heilung beten, egal was passiert, ignoriert uns Jesus nicht. Er bleibt souverän, er entscheidet, was und wie er machen wird, aber er bleibt uns gegenüber nie kalt. Wenn wir hoffend und zuversichtlich zu ihm kommen und dabei nicht versuchen, ihm unseren Willen aufzuzwingen, wird er uns nicht mit leeren Händen weggehen lassen. Was können wir also konkret erwarten, wenn wir für Heilung beten? Dass Jesus sich uns zuwendet. Wie kann das konkret aussehen? Ein Prediger, der früher in dieser Gegend gewirkt hat, Theo Schindler, hat es mal so zusammengefasst. Wenn er mit jemandem für Heilung gebetet hat, ist eines von drei Sachen passiert. Manchmal kam es vor, dass die Person sofort geheilt wurde. Manchmal war das Gebet für Heilung der Anfang eines Prozesses der Heilung, der länger gedauert hat. Und manchmal war im Gebet der Heilung Jesus dem Kranken auf so eine Art gegenwärtig, dass er oder sie zunehmend Frieden über seine Situation finden konnte und sie akzeptieren konnte. Ich sage die drei Sachen noch einmal. Manchmal kam es vor, dass die Person sofort geheilt wurde. Manchmal war das Gebet für die Heilung der Anfang eines Prozesses, der zur Heilung des Kranken geführt hat. Und manchmal war Jesus dem Kranken auf eine Art und Weise nah, dass er oder sie zunehmend die Situation akzeptieren konnte und Frieden damit finden konnte. Natürlich ist man in Gefahr, diese Prozesse zu blockieren, wenn man versucht, Gott einen bestimmten Ausgang des Gebets aufzuzwingen. Und die meisten Leute hätten den ersten Ausgang deutlich lieber. Versteht man ja auch. Gott ist souverän und lässt sich von unseren Erwartungen nicht manipulieren. Aber andererseits müssen wir auch keine Scheu haben, uns selbst oder andere Jesus vor die Füße zu legen. Wir dürfen selbstverständlich unseren Wunsch nach Heilung aussprechen. Es wäre oft unmenschlich, dies nicht zu tun. Und falls wir Schwierigkeiten damit haben, zu glauben, dass Gott wirklich unerklärbar heilen könnte, manche von uns haben diese Probleme, andere weniger, können wir auch dies ihm sagen. Es gibt auch in der Bibel Geschichten, wo solchen Zweifelnden die Gebete erhört werden und Leute geheilt werden. Aber wir können zuversichtlich sein, dass Gott wirken wird und die kranke Person auf irgendeine Weise berühren wird. Wenn wir mit dieser Offenheit beten, können wir auch viel besser damit umgehen, wenn unsere tiefste Hoffnung nach Heilung doch vielleicht nicht erfüllt wird. Dann ist es nicht eine massige Enttäuschung. Dann können wir darauf achten, wie Jesus doch auf andere Art gegenwärtig ist. Wie beten wir also gut für Heilung, indem wir zuversichtlich Leidende Jesus vor die Füße legen? Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Pfarrer, der einige Jahre im Kongo für die Kirche gearbeitet hatte. Ich erzählte ihm vom Thema meiner kommenden Predigt und dass ich dazu die Geschichte von dem Gelähmten, der durch das Dach herabgelassen wird, als Predigttext hatte. Sein Gesicht leuchtete auf und er erzählte mir die folgende Geschichte. Eines Tages, als er in Kongo war, rief ihn ein Mitarbeiter schnell herbei. Ein junger Kongolese war aus einer Palme gestürzt, während er ihre Blätter geschnitten hatte. Es sah so aus, als wäre er fürs Leben gelähmt. Konnte der Pfarrer bitte so schnell kommen und für ihn beten? Dem Pfarrer wurde es fast schwarz vor Augen. Er sah schon die großen, erwartungsvollen Augen des jungen Mannes und von seiner Frau. Jetzt sollte der weiße Missionar aus Europa kommen und für ihn beten und ihn heilen. Und in Afrika glaubt man noch mehr an übernatürliche Heilungen als hier. Also die Erwartung war gut möglich, aktiv und echt. Was sollte er denn nur tun? Er war nur ein Mensch. Er war doch nicht fähig, Wunder zu liefern. Auf dem Weg zum Krankenbett blätterte er schnell in Gedanken die Evangelien durch. Gab es dort irgendeine Geschichte, die ihm helfen könnte? Und auf einmal landete er bei der Geschichte von dem gelähmten Mann, der durchs aufgebrochene Dach Jesu zu Füßen gelegt wurde. Er atmete auf. Er konnte den Mann nicht heilen, aber er konnte den Mann Jesu zu Füßen legen. Das hat er auch gemacht. An dem Tag und dann auch die nächsten Tage, fast jeden Tag hat er ihn besucht und immer das Gleiche gebetet. Er hat ihn Jesu vor die Füße gelegt. Eines Tages kam er in das Zimmer rein, in dem der junge Mann lag, und merkte, dass er im Bett, auf dem er auf dem Rücken lag, ein Bein angewinkelt hatte. »Was ist denn passiert? Kannst du eines deiner Beine wieder bewegen?« »Ach, Pfarrer, ich hätte beide gerne angezogen, aber das andere fühlt sich noch so steif an.« Der Pfarrer betete weiter wie vorhin und legte ihm Jesus vor die Füße. Über die nächsten Tage und Wochen konnte der junge Mann sich immer mehr bewegen. Schlussendlich konnte er sogar wieder laufen. Zwar nicht ganz vollständig aufrecht, aber wider allen Erwartungen konnte er dennoch wieder laufen. Er konnte wieder arbeiten. Er konnte wieder seine Familie versorgen. Jesus, so hat es der Pfarrer und der junge Mann gesehen, hatte ihn geheilt. Wie beten wir also gut für Heilung, indem wir zuversichtlich Leidende Jesus vor die Füße legen? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. steht auf, wer kann, um den Segen Gottes zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Danke, dass ihr beim Gottesdienst dabei wart, ob in Person oder übers Radio. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Amen.
Das war der Gottesdienst von Viva Kirche Thun vom 3. Mai. Die Predigt hat Mark Huber gehalten. Die Einleitung hat Susanne Frey gemacht. Musikalisch umrahmt haben den Gottesdienst Jörg Wüttrich am Klavier, Franziska Wüttrich an der Querflöte und Daniel Horni an der Blockflöte. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt, dann könnt ihr ihn wie immer auf einer CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole, 033 823 12 85. Oder ihr könnt auch eine Mail schreiben an gottesdienst@kibeo.ch. Ich wiederhole, gottesdienst@kibeo.ch. Auf unserer Homepage kibeo.ch und allen gängigen Podcast-Plattformen könnt ihr den Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal nachhören. Die Aufnahme hat der Beat Jörg gemacht. Die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio Beo hören ihr wie immer am nächsten Dienstagabend ab den 8. zuerst mit dem Beo Kirchenstübli, mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen von der Region. Und anschliessend am Dienstagabend ab den 9. gibt es das Beo Kirchenfenster, das mal zum Thema «Der Weg aus der Hungerkrise», ein Bericht über eine Reise nach Afrika, eine Sendung von Christian Dummermuth. Und am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, kommt der Beo-Gottesdienst aus der christkatholischen Kirche Thun mit einer Predigt von Thomas Zellmeier. Wir wünschen euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.